Macht Thüringen, der Politik-Podcast von Antenne Thüringen.
Moin Basti.
Hi Marcel.
Basti, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn wir hier im Studio 4, das ist quasi unser Havariestudio, wenn es irgendwo mal was kaputt geht in anderen Studios bei Antenne Thüringen zusammensitzen, dann habe ich immer so ein Kribbeln in den Fingern, denn mit zwei Knöpfen könnte ich hier einfach das Programm von Antenne übernehmen und dann würden die unseren Podcast live im Radio hören.
Kenne ich sehr gut.
Also da will man dann irgendwie. Aber ich will tatsächlich über was anderes mit dir reden. Du hast bestimmt auch mitbekommen in deiner Arbeit als Regionalreporter ja auch, dass Erfurt in dieser Woche die ersten Elektrobusse bekommen hat.
Ja, großes Thema, ganz wichtig auch. Nachhaltige und moderne Zukunft der Mobilität und ja.
Ja, ich wollte an der Stelle doch gar nicht so in die Bewertung reingehen, sondern ich wollte dir mal zeigen, jeder denkt ja immer so Elektrobusse, die hört man nicht oder fast gar nicht, beziehungsweise nur die Reifen. Aber hört ihr das ja mal an. So klingen Elektrobusse.
Ich fühle mich so richtig versetzt, als wäre ich gerade im Weltall irgendwie unterwegs. Das klingt richtig nach Weltraumgeräuschen irgendwie.
Unsere Kollegin hat das Geräusch als sphärisch bezeichnet.
Ja, das fand ich ganz
zutreffend. Ja. Tatsächlich klingen nicht nur Elektrobusse in Erfurt so, sondern in der gesamten EU. Das ist eine Richtlinie von der EU direkt aus Brüssel. Die haben gesagt, Elektrobusse müssen so klingen. Das wird quasi an Lautsprechern ausgespielt. Also das ist jetzt nicht irgendwie die Batterie, die da so summt, sondern das ist wirklich Lautsprecher, die dieses Geräusch abspielen.
Das heißt, egal wo ich in Europa unterwegs bin, ein Elektrobus unterwegs ist, ich höre dieses Geräusch. Ja?
Genau, auch das Fußgänger das logischerweise mitbekommen. Aber da kommen wir zum Thema. Europa, die EU, was haben wir davon oder hat Thüringen überhaupt was davon oder ist da wirklich so dieses Narrativ, das kostet uns hier nur Geld und bringt uns gar nichts? Und du bist wirklich ein prädestinierter Ansprechpartner dafür, nicht nur, weil du viel in der Landespolitik unterwegs bist, sondern auch, weil du zuletzt auf einer Politikerreise mit dabei warst in Brüssel.
So sieht's aus. Ich bin gerade quasi frisch aus Brüssel zurückgekommen. Da war vor kurzem Europaministerkonferenz. Das heißt, alle aus allen 16 deutschen Bundesländern sind da die zuständigen Staatssekretäre und Minister für Europaangelegenheiten zusammengekommen. Und aus Thüringen ist das aktuell Stefan Gruner in der Staatskanzlei.
Von der CDU.
Von der CDU, genau. Und die Staatskanzlei hat da ja eine kleine Pressereise nach Brüssel organisiert, wo wir uns dann nicht nur mit der Europaministerkonferenz beschäftigt haben, sondern uns grundsätzlich einfach mal angeschaut haben, wie ist denn Thüringen eigentlich in Brüssel vertreten und wie arbeitet Thüringen da eigentlich?
Ihr seid da hingefahren, irgendwie in einem Bus haben die euch reingesteckt. Ja. Und wenn du da ankommst, wie sieht das alles aus?
Warst du schon mal in Brüssel?
In Brüssel nicht, nein.
Brüssel ist eine interessante Stadt, weil Brüssel ist irgendwie, so hat man das Gefühl, ein bisschen zweigeteilt. Du hast da so eine ganz normale Stadt, schöne Altstadt auch irgendwie. Und dann hast du aber dieses Europaviertel, wo Hochhaus an Hochhaus steht, wo irgendwie Europa, Parlament an EU-Kommission und an Gebäuden von Leuten stehen, die irgendwie in Europa arbeiten.
Überall Fahnen und Flaggen.
Überall fahren wirklich, also an jeder Ecke. Europafahne, eine Landesfahne, eine regionale Fahne, also auch die Thüringer Fahne weht auch in Brüssel. Das ist schon irgendwie beeindruckend zu sehen, so durch dieses Europaviertel zu laufen. Ich weiß nicht, das hat sowas Euphorisches, wenn du da durchläufst und überall diese Fahnen wehen siehst. Das macht irgendwie was. Das ist schon ganz spannend, ja.
Und wie sind die Leute da so drauf? Ich meine, da wird ja wahrscheinlich häufig Englisch gesprochen. Bist du da klargekommen?
Ja, schon. Also es wird viel Englisch gesprochen, aber es wird vor allem auch Französisch gesprochen. Und da
bin ich ja raus.
Ja, da hat mir dann die Schulzeit doch ein bisschen weitergeholfen. Also Brüssel ist da eine ganz eigene Welt, weil jeder irgendwie mit einer Aufgabe beschäftigt ist. Und ich glaube, jeder so ein bisschen das Gefühl hat, diese Aufgabe, das ist jetzt super, super wichtig. Also jeder läuft da irgendwie mit Handy am Ohr rum und hat irgendwie 15.000 Meetings und Gespräche am Tag. Und das ist so ein bisschen auch der Vibe, den man da mitkriegt. Also jeder fühlt sich da, glaube ich, in dem, was er tut, relativ wichtig, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Aber ja.
Also sich selbst verkaufen und präsentieren, das wird auch nochmal ein wichtiger Punkt später im Podcast heute werden. Trotzdem, wie ist das, wenn du bewegst dich da, war mutmaßlich auch mal ein Essen mit dabei, wenn du da mit Politikern von vor Ort ins Gespräch kommst, wie sind die denn da drauf? Ich kenne das jetzt so, wenn man hier mal irgendwie eine Veranstaltung hat und man weiß, das sind Politiker, wenn man jetzt nicht dieses eine Thema hat, was du jetzt unbedingt mit diesem Politiker besprechen möchtest, dann ist das ein netter Austausch und alles okay und dann trennen sich die Wege wieder. Wenn das jetzt aber alles so Verkaufstalente sind, wie läuft das denn?
Die kommen mit Themen, wenn die wissen, du bist Journalist, du bist Pressevertreter, dann kommen die mit Themen, die sie gerade rumtreiben und wollen das dann tatsächlich auch so ein bisschen verkaufen und sagen, hier, da müsstet ihr vielleicht mal drauf gucken oder das ist ganz interessant oder jenes und das habe ich gerade gemacht und das ist gerade in Arbeit so. Also das merkt man dann schon. Die versuchen so ein bisschen das, was sie da in Brüssel tun den ganzen Tag, quasi an dich so ein bisschen zu verkaufen und zu sagen, ey, da passiert gerade was ganz, ganz Wichtiges, bleib da mal dran, schau dir das mal genauer an. Und das ist so ein bisschen dieser Vibe. Ansonsten, da wir mit der Thüringer Staatskanzlei irgendwie vor Ort waren, kam natürlich auch recht schnell immer die Sprache auf Thüringen und was hier gerade so passiert und wie sich die neue Landesregierung schlägt. Das war tatsächlich auch oft Thema.
Wie schauen die auf Thüringen in Brüssel?
Oft war Thema der Streit BSW, Frau Katja Wolf und Frau Sarah Wagenknecht, das Verhältnis zwischen beiden.
Das kommt in Brüssel an, ja?
Das kommt in Brüssel an. Das ist das, was auch in verschiedenen Hintergründen von Journalisten, die nicht aus Thüringen kamen, immer wieder angesprochen wurde. Naja, wie waren das eigentlich so in dieser Zeit, wo sich die neue Landesregierung gebildet hat? Hat sich da Sarah Wagenknecht wirklich in Erfurt irgendwie ständig eingemischt?
Spannend, dass das gesehen wird. Und ich meine, wir haben ja auch keine einfache Situation weiter in dem Thüringer Landtag, keine eigene Mehrheit für die Regierung. Das macht es ja nochmal schwieriger. Ja, und was ist dir so hängen geblieben? War das so ein erleuchtender Moment für dich?
Ich würde sagen, ich war überrascht mit wie wenig Personal Thüringen in Brüssel auskommt oder auskommen muss. Im Vergleich hat Thüringen beispielsweise in der ständigen Landesvertretung da nur vier beziehungsweise sechs Leute sitzen und andere Bundesländer, die deutlich größer sind wie Bayern, die haben so 20, 30 Mitarbeiter da jeden Tag sitzen. Und das ist schon irgendwie beeindruckend, dass Thüringen mit so kleiner Kraft irgendwie trotzdem da Dinge offenbar bewegen möchte und das versucht umzusetzen.
Jetzt sprichst du es an, weil eine Erkenntnis war ja, glaube ich, auch, dass das gar nicht mal so gut sein muss, wenn man da nur in Anführungszeichen mit nur vier Mitarbeitern vertreten ist. Um Gottes Willen, die werden bestimmt einen guten Job machen. Aber das hast du auch in den Gesprächen so rausgehört, da sind wirklich harte Bandagen, die in Brüssel herrschen.
Ja, das ist absolut. Das hat man total gemerkt. Das ist eine ganz eigene Welt, ganz eigener Vibe da irgendwie. Und jeder macht da irgendwie sein Ding und fühlt sich auch wichtig in dem, was er tut. Das ist mit Sicherheit auch okay so. Aber ja, man merkt schon, dass da jeder irgendwie sein Ding umsetzen will und da entsprechend auch mit harten Bandagen gekämpft wird, ja.
Jetzt höre ich in meiner Position als Nachrichtensprecher bei Antenne Thüringen immer hier EU-Gipfel hier, NATO-Treffen, so was anderes dort. Und ständig sind irgendwie immer dieselben Politiker an einem Ort und reden über dieselben Dinge und werden sich nicht einig. Aber du hast rausgefunden, die EU ist tatsächlich noch viel mehr und geht auch viel tiefgreifender als die Frage, wie verhalte ich mich jetzt zu Russland oder zu Nahost?
So habe ich das auch in Brüssel kennengelernt, dass da einfach wahnsinnig viele Ausschüsse, Konferenzen und Gruppen da irgendwie unterwegs sind und versuchen da irgendwie ihre Interessen aufs Tableau zu bringen und sich da irgendwie einzumischen und Dinge umzusetzen. Und das ist so viel und zum Teil auch so unübersichtlich, dass man da wirklich manchmal das Gefühl hat, boah, Wahnsinn, dass die überhaupt irgendwie was umgesetzt kriegen und was geschafft kriegen. Das ist fast ein Wunder.
Ja, und da sprichst du, glaube ich, das Gefühl von vielen, vielen Menschen im Land an. So, erstens sind die sehr, sehr langsam in der Umsetzung von Dingen und wenn sie was umsetzen, dann entsteht da einfach nur ein Störgefühl von wegen ganz großes Thema, da kommen wir später nochmal genauer drauf, ist die Transformation in der Autoindustrie, also weg vom Verbrenner hin zum Elektroauto. Da haben viele dieses Störgefühl, das macht unsere Industrie, vor allem unsere Zulieferer in Thüringen ja kaputt.
Darum ging es auch bei der Europaministerkonferenz. Stefan Gruner hat sich da auch mit den Ministern unterhalten über die Zukunft und die regionale Entwicklung der Autobranche. Also das ist definitiv ein ganz, ganz großes Thema in Brüssel.
Wobei man da, glaube ich, auch dazu sagen muss, das ist ja nichts, was die sich von heute auf morgen ausgedacht haben oder wo irgendwie zwei, drei Leute gesagt haben, oh, wir müssen jetzt eine Transformation machen, sondern am Ende ist es ja eine demokratische Entscheidung auch mal gewesen.
Absolut, absolut. Das ist das, was man, glaube ich, hoffentlich auch nach dieser Folge ein bisschen mitnimmt. All die Ausschüsse, Konferenzen und die und so weiter, die da stattfinden und da mitreden, das ist sind demokratische Prozesse. Das ist jetzt nichts, was von oben nach unten irgendwie durchdelegiert und entschieden wird, sondern da sind ganz, ganz viele Player eben dabei, die da ihren Senf dazugeben und ganz, ganz viel Absprachen und Interessen, die da mit einfließen und auch berücksichtigt werden, definitiv, ja.
Und du hattest auf deiner Reise auch ein spannendes Hintergrundgespräch mit Marion Walzmann von der CDU, eine von zwei Thüringer Europaabgeordneten tatsächlich. Und die hat dir mal erklärt, glaube ich, wie das wirklich abläuft, womit die sich ja da alles beschäftigen.
Und in dem Hintergrundgespräch hat sie ganz offen und ehrlich einfach mal erzählt, wie ihr Arbeitsalltag eigentlich im EU-Parlament abläuft. Und das ist schon, da kommen wir wieder zu den harten Bandagen, ja.
Ja, da spielen wir gleich mal einen O-Ton ab. Wir müssen dazu sagen, das war zwar zunächst ein Hintergrundgespräch, aber das hat sich dann so entwickelt, dass wir auch wirklich mitschneiden konnten, weil aus genau. Hintergrundgesprächen dürfen wir eigentlich nicht berichten. In dem Fall wurde es dann quasi öffentlich gemacht.
Exakt.
Und zum Arbeitsalltag von Marion Walzmann.
Engagiert vorankommen. Also engagiert vorankommen, weil es etwas in dem Europäischen Parlament gibt, was es weder im Bundestag gibt, noch im Landtag. Der Abgeordnete ist für seine Arbeit selbst verantwortlich. Der kann sich nicht verstecken hinter der Fraktion. Denn der Bericht trägt den Namen des Abgeordneten. Und wenn er den verhandelt, ist es sein Bericht. Ja. Also da kann ich mich nicht verstecken. Und wenn ich was nicht richtig gemacht habe, dann wird es zeitlebens sein, wie ein Walzmann-Bericht. Ach, die.
Also Selbstverantwortung als Politiker, das ist das, was wir uns eigentlich auch in Deutschland oder in Thüringen wünschen würden, dass wenn mal was schief geht, man muss ja nicht immer gleich sagen, oh, der muss jetzt gehen, aber zumindest zu sagen, Mist, ich muss hier wirklich mal Verantwortung tragen, vorangehen und das jetzt auch wieder ausbügeln. Und dieses Bewusstsein dafür, glaube ich, das ist das, was auch diesen Politikverdruss ausmacht in Deutschland, das gibt es nicht mehr in der ganz großen Politik zumindest.
Ja, das Stichwort ist eben da Verantwortung tatsächlich, ne? Also, dass man eben nicht sagen kann, ja, das war irgendwie eine Entscheidung der Partei oder wie auch immer, sondern nein, das sind auch ganz viele einzelne Personen, die Entscheidungen treffen und da wieder Bewusstsein für zu schaffen, dass diese Personen auch Verantwortung für diese Entscheidung treffen müssen und dann vielleicht auch mal einräumen müssen, ja, das war jetzt keine gute Entscheidung oder im Nachhinein sagen, hätten wir vielleicht anders machen müssen, aber diese persönliche Verantwortung ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
Ist dir auch das, weil du hast ja noch mit mehr Menschen, die da arbeiten im Europaparlament, auch hängen geblieben so? Haben die irgendwie einen anderen Spirit in ihrer Arbeit?
Ich würde schon sagen, gerade auch, was ich vorhin ja auch schon mal angesprochen habe, dadurch, dass Thüringen in der Landesvertretung nicht so eine große Manpower da hat, da ist schon, ja, die arbeiten sehr gut im Team zusammen, aber da ist auch jeder für sich einfach sehr in seinen Themen drin und arbeitet sehr stark an den Themen und sehr verantwortungsbewusst mit diesen Themen und versucht da einfach wirklich den Kontakt zwischen Thüringen und Brüssel aufrechtzuerhalten für die Themen, für die er da eben arbeitet.
Und was ich auch immer spannend finde, wenn wir jetzt in Deutschland Politiker haben, die irgendwo am Zenit ihrer Karriere angekommen sind und wo es langsam gefühlt bergab geht, dann landen die häufig in Europa, in der EU. Ja. Man sagt da immer, die werden so weggelobt. Das ist aber wirklich eine rein deutsche Sichtweise.
Das ist eine komplett deutsche Sichtweise. Das hat auch Marion Walzmann in unserem Hintergrundgespräch super auf den Punkt gebracht. Wir können ja kurz mal reinhören, was sie dazu gesagt hat.
Weil wenn Sie hier als Newcomer ankommen, dann finden Sie niemanden, der mit Ihnen spricht. Die gucken alle aus ihrer Biografie an und dann kommt, Ministerin. Okay, die hat was zu sagen. Und dann sind sie auch würdig, ins Gespräch einbezogen zu werden, auch einen Bericht zu kriegen, den selber zu verhandeln. Also das muss man echt sagen. Deshalb finden Sie ja auch mehr gestandene, ältere Politiker, die eine Biografie haben. Was meinen Sie, wie viele Staats- und Regierungschefs Sie hier haben? Wie viele Minister und auch der Wechsel. Die Portugiesen haben jetzt ihre nationale Regierung ausschließlich fast aus Europaabgeordneten gebildet. Da in anderen Ländern ist der Wechsel immer viel stärker mit dem Europaparlament.
Wir müssen aber dazu sagen, um jetzt vollständig zu bleiben, Friedrich Merz war auch mal Europaabgeordneter.
Richtig, das stimmt. Aber ja, es ist super spannend zu sehen, dass du quasi im Europaparlament ein Standing brauchst, also Erfahrung brauchst. Und die hat ja Marion Walzmann offenkundig. Sie war Finanzministerin und auch Chefin der Staatskanzlei schon hier in Thüringen. Und dass du diese Erfahrung, dieses Standing brauchst, einen Ministerposten quasi mal innen gehabt haben musst, um da quasi mitreden zu können. Aber umgekehrt dann eben auch, wenn du aus dem Europaparlament zurückkommst, durchaus Verantwortung übernehmen kannst und dass das wertgeschätzt wird, dass du diese Erfahrung auch irgendwie gesammelt hast in Brüssel oder auch in Straßburg. Das ist schon ganz interessant, wie sich das irgendwie wechselseitig dann befruchtet.
Ja, wie gesagt, gibt's in Deutschland kaum zumindest den Weg zurück aus Europa. Genau. In den Bundestag oder sowas oder in die Regierung. Wobei man auch dazu sagen muss, Marion Walzmann, über die wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen, ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass eine Mehrheit der Thüringer sie kennt.
Das glaube ich auch nicht. Also dafür ist es vielleicht auch als Finanzministerin, ihr Amt als Finanzministerin vielleicht auch schon zu lange her. Und ich glaube, und das hat sie auch ganz offen angesprochen, das liegt unter anderem sicher auch an der Berichterstattung über Europa. Sie hat da ganz klar angekreidet, dass viel zu wenig über Europa gesprochen wird, viel zu wenig darüber gesprochen wird, wer in Europa arbeitet, was da entschieden wird und wie auch in Europa gearbeitet wird.
Ja, wobei ich auch sagen muss, ich meine, ich sitze ja jetzt wirklich den ganzen Tag am Nachrichtenticker. Ich mache wirklich nichts anderes. Ich kriege die Nachrichten von überall her und da ist wirklich selten mal was dabei, jetzt in dem Falle von Frau Walzmann oder zur EU generell. Alles, was unter EU-Gipfel oder Parlament ist, wird eigentlich kaum berichtet. Das ist, wie du sagst, das kann man einmal einerseits kritisieren. Vielleicht ist es aber auch andersrum viel zu kompliziert, was die da machen. Wir haben da ein schönes Beispiel, das können wir jetzt ganz gut berichten, weil die Spargelsaison vorbei ist. Und da seht ihr mal, wie tiefgreifend dieses ganze Thema Europa geht. Ich fand das super spannend. Wir haben mit Jan-Niklas Imholz so kurz gesprochen, haben mit ihm Fazit gezogen. Er ist der Chef vom Spargelhof in Kurzleben, Thüringens größter Spargelhof. Und der sagt sogar, auf seinem Spargelhof wird er von EU-Entscheidungen massiv beeinflusst. In dem Fall geht es um Schädlingsbekämpfung.
Naja, es gibt gewisse Wirkstoffe, die durch die EU verboten werden, hier in Europa. Und zum Beispiel ein Insekt ist die Spargelfliege. Und es gibt eigentlich keine Ersatzmittel oder, sage ich mal, nur Kompromisse oder schwächere Alternativen, was darum bedeutet, dass sie mehr Aufwand betreiben müssen, um nicht mal annähernd den gleichen Effekt zu erzielen. Das heißt, sie fahren mehrfach mit ihrer Spritze über das Feld, was ja auch gar nicht so in unserem Sinne ist, mit Mitteln, die, nicht die Wirkung entfalten, die sie müssten, damit ein wirksamer Effekt eintritt. Und das ist so das Hauptproblem.
Was wir damit sagen wollen, die EU hat vor einiger Zeit ein Mittel, anscheinend ein Spritzmittel, verboten, was er nicht mehr einsetzen darf auf seinem Spargelhof. Das ist auch zum Beispiel diese Glyphosat-Diskussion, die hast du bestimmt auch schon mal gehört. Was dürfen Landwirte jetzt noch spritzen und was nicht? Und ist es wirklich so schlimm oder nicht? Der Knackpunkt ist ja eigentlich nicht der, dass die EU sagt, ihr dürft das nicht, sondern der Knackpunkt ist ja der, dass die EU sich keine Gedanken darüber macht, was passiert denn stattdessen? Was darf denn stattdessen auf den Feldern gespritzt werden?
Genau, das ist immer so ein bisschen das, was, glaube ich, bei ganz, ganz vielen einfach auch hängen bleibt. Da wird was entschieden, aber oft werden die Folgen oder Alternativen davon irgendwie gar nicht bedacht, sondern da kommt eine Regel, da kommt eine Vorgabe, da kommt die Ansage, das und das dürft ihr nicht mehr verwenden oder das und das müsst ihr jetzt einhalten. Aber oft, so habe ich das Gefühl und ich glaube, so geht's eben ganz vielen, wird gar nicht so richtig darüber nachgedacht, was das denn eigentlich vor Ort bedeutet. Die Umsetzung vor Ort wird oft gar nicht berücksichtigt und bedacht. Haben die Unternehmen beispielsweise überhaupt die Ressourcen, die Personalkraft, Nachweise zu bringen, was jetzt gespritzt wurde und was nicht gespritzt wurde, welche Regeln eingehalten wurden und so weiter und so fort. Oder eben eine Alternative vorzuschlagen. Gut, was können wir denn stattdessen dann verwenden als Schutzmittel vor diesen Spargelfliegen zum Beispiel.
Da ist er wieder. Der Elektrobus-Sound, der auch von der EU entschieden wurde, dass der so zu klingen hat. Aber da kommen wir zu einem ernsteren Thema tatsächlich, was auch mit Automobilindustrie zu tun hat. In Thüringen haben in den letzten Jahren etliche Autozulieferer schließen müssen. sei es Marelli, die auch insolvent gegangen sind. Das sind teilweise Traditionsunternehmen dabei. Und viele machen dafür auch die EU mitverantwortlich, weil die, wie anfangs erwähnt, sagt, wir brauchen Transformation, wir brauchen einen saubereren Verkehrssektor. Jetzt ist aber auch die Frage, was passiert denn vor allem mit den Mitarbeitern, die dann plötzlich erstmal vor dem Nichts stehen? Da haben wir ein langes Interview mit Rico Schmelig geführt. Das ist der Geschäftsführer von Automotive Thüringen, also quasi der Branchenverband, der für die Zulieferer zuständig ist. Er sagt, auch da hat die EU zumindest anfangs nicht mitgedacht, was hat denn das alles für Folgen, wenn ich jetzt den Verkehrssektor so stringent und schnell umbauen möchte.
Und diese Auswirkungen in den Blick zu nehmen, zu sagen, okay, wenn jetzt ein Vorhaben vorne existiert, eine Idee, die man umsetzen möchte in der EU, dann sollte man vielleicht auch genauer hinschauen und die Frage stellen, was für Effekte und Auswirkungen Technikfolgenabschätzung, Industriefolgenabschätzung, aber auch sozioökonomische Faktoren, wie zum Beispiel auch Wanderungsbewegung von Arbeitsplätzen, Mobilitätsverhalten in den Regionen, wie verändert sich das, dass man das von Anfang an mit in den Blick nimmt.
Herr Schmelig, bei vielen bleibt trotzdem dieses Störgefühl hängen. Die EU entscheidet einfach über unsere Köpfe hinweg und das ist ja auch immer ein Kritikpunkt der AfD, dass wir, also in dem Fall Deutschland, zu viel Souveränität an die Europäische Union abgetreten haben. Wie schauen Sie darauf?
Die Wissenschaft spricht von einer supranationalen Organisation. Das heißt, die Länder, die mitmachen, geben freiwillig Kompetenzen nach Brüssel ab, an einem Tisch über die Sache zu sprechen und auch im Friedensgedanken entsprechend zu sagen, okay, man möchte in Europa nie wieder die Zustände, die man vor der EU hatte, mit vielen Kriegen und Konflikten. Die EU selber kann aber zum Beispiel nur oder vorrangig den Hebel der Regulierung anwenden. Den Hebel der Besteuerung, das bleibt in der Hoheit der Nationalstaaten und der Hebel der Subventionierung auch. Das heißt, da bleibt noch als Nummer drei die Regulierung übrig und das ist das, was häufig auch ankommt.
Regulierung, da sind wir am Ende auch wieder bei dem Geräusch, dass doch bitte alle Elektrobusse in der EU machen sollen oder diese für vielen doch sehr nervigen Plastikdeckel auf Flaschen, die jetzt nicht mehr abgehen. Da fragen sich auch viele, was das soll.
Das wird häufig als etwas, und da haben wir auch 3 Jahre ein Forschungsprojekt mit der Universität Friedrich-Schiller-Universität Jena gehabt, das wird häufig als etwas von außen Auferzwungenes empfunden. Vor allen Dingen auch in der Belegschaft, in der Automobilzulieferindustrie, die es ja am Ende betrifft, die die Träger der Transformation sind. Und jetzt hat man, und das haben die letzten Monate auch an Bestätigung auch gebracht, Gespräche in Brüssel erkannt, wir sollten bei allen Regulierungsvorhaben oder auch immer den Blick der Folgen mit in den Fokus nehmen.
Herr Schmelig, jetzt ganz konkret in Bezug auf Ihre Branche, wo Sie auch Geschäftsführer vom Branchenverband sind, besonders in den letzten Jahren. Gab es auch besonders in Thüringen die Schließung von namhaften Werken? Viele Mitarbeiter sind betroffen. Ja, sozial verträglich heißt es da immer, aber viele geben der Transformation die Schuld. Also das Bestreben, klimafreundlich elektrische Autos herzustellen. Und diese Vorgabe kommt nun mal von der EU.
Die EU ist nicht daran Schuld oder es liegt jetzt nicht an EU-Vorgehen, dass Unternehmen an dem Standort nicht mehr Teile produzieren oder dass das Unternehmen in Schwierigkeiten geraten ist. Das kann teilweise aufgrund schärferer Vorgaben dazu auch mitgeführt haben. Aber im Kern sind die Schließungen, die wir erlebt haben oder auch und auch die Insolvenzen auch mit anderen Ursachen behaftet. Das sind meistens auch innerbetriebliche Ursachen. Das hat Kostenursachen. Aber wir haben auch ein Entstehen neuer Arbeitsplätze in Bereichen, die neu entstehen, zum Beispiel Software, Batterie, Halbleiter oder auch Fahrzeuginnenraum. Das heißt, das ist das, was wir als Querverschiebung bezeichnen, in dem einen Bereich kommen Arbeitsplätze unter Druck, fallen weg. In dem anderen Bereich entstehen neue Arbeitsplätze. Und für uns ist deswegen immer die Frage, wie schließt man den Gap dazwischen und was passiert mit diesen Arbeitsplätzen innerhalb Thüringens?
Hält sich das in Thüringen ungefähr die Waage?
Ja, da haben wir viele Studien dazu. In den letzten 6 Jahren über 40 Veröffentlichungen, die wir dazu gemacht haben. Im Delta entstehen sogar mehr Arbeitsplätze, als dass Arbeitsplätze wegfallen. Das kann man sehr gut nachweisen.
Die Frage ist halt auch immer, klappt das am Ende für die Mitarbeiter? Wenn ich höre, mein Zuliefererbetrieb, der muss jetzt schließen, dass ich auch ziemlich schnell wieder einen neuen Job eben in dieser neuen Technologie annehmen kann. Das scheint ja eine ziemlich große Hürde zu sein.
Also was wir wissen ist, dass häufig, es gibt ja auch schon, man kann ja zum Beispiel ins TAF-Stellenportal, also die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung, mal reingehen und dann geben Sie mal den Begriff Automotive ein. Es waren in den letzten Wochen immer im vierstelligen Bereich offene Stellen im Bereich Automotive. Das heißt, Oder man kann auch mal auf die Stellengesuche der Unternehmen in den Regionen schauen. Da gibt es teilweise auch rund um Waltershausen, aber auch im Landkreis Sommerdam, im Unstrut-Heinig-Kreis Unternehmen. Da sind so viele offene Stellen. Also Arbeit ist da. Es wird auch händeringend nach qualifizierten, spezialisierten Fachkräften gesucht. Und die jetzt ihre Arbeit verloren haben, von denen haben wir sehr oft gehört, man ist relativ schnell in den Nachbarregionen oder in Nachbarunternehmen untergekommen, eben weil es einen hohen Bedarf an spezialisierten Fachkräften gibt. Und wir kriegen ja oft die Frage gestellt, wenn so viele Stellen wegfallen, warum sind denn dann trotzdem immer noch so viele Stellen offen? Und die Ursache liegt in der fehlenden Qualifizierung, weil die Stelle nicht besetzt werden kann, weil die Qualifizierung nicht da ist. Und deswegen sagen wir, ist das Thema Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung so wichtig.
Thema Bürokratie. Die Unternehmen müssen ja auch regelmäßig die verschiedensten Dinge nachweisen. Im Fall von der Landwirtschaft zum Beispiel haben wir das häufig gehört, Leute einstellen nur, um die EU quasi in ihren Berichtsforderungen zu befriedigen, sage ich jetzt mal. Was würden Sie denn sofort ändern, auch in Bezug auf die Autobranche?
Das sind sicherlich statistische also das alles rund und Daten und Prüf- oder Meldepflichten für statistische Daten. Also das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagt, muss das immer wieder an die Kommune, dann ans Land, dann an den Bund und an die EU. Die will das gleich nochmal gemeldet haben. Oder könnte man nicht eine Cloud, ein System entwickeln, wo man es einmal hineinmeldet und die Behörden bedienen sich dann aus dieser Cloud den Daten?
Okay, also wir haben Bürokratie und das Nicht-Mitdenken von Konsequenzen, auch in Bezug auf die Transformation. Wie lange kommen denn dann noch diese regelmäßigen Schreckensmeldungen, dass ständig Betriebe schließen müssen, weil sie bei dieser wahnsinnig hohen Geschwindigkeit nicht mehr mitkommen?
In den nächsten 5 Jahren bis 2030 wird sich auch das Fenster der Transformation auch wieder schließen. Und dann ist das auch ein Stück weit auch dieser Prozess erstmal, der ist nie abgeschlossen, aber der wird etwas anders sein, weil dann die neuen Fahrzeuggenerationen im Laufen sind. Die Werke sind dann sozusagen auch auf den Linien hin gerüstet. Die Zulieferer sind in den Teileabrufen gelistet. Und dann schließt sich auch wieder das Fenster für die Weiterentwicklung erstmal des eigenen Produkts innerhalb der Automobilindustrie.
So, und er sagt unter anderem, in 5 Jahren ist die Transformation ungefähr abgeschlossen und dann gibt es diese Effekte auch nicht mehr. Und du hast ja auch gehört, dass im Delta sogar mehr Jobs entstanden sind, viele die aber gar nicht wahrnehmen können. Was sagst du dazu?
Naja, am Ende Transformation, schön und gut. Ich glaube, da sind sich viele einig, dass sich irgendwie die Automobilindustrie verändern muss, auf auch verschiedene Umweltfaktoren einfach reagieren muss und dass sich da was tun muss. Aber ich glaube, dass das Gefühl, was da eben hängen bleibt, ist einfach das, dass die EU an vielen oder dass die EU-Kommission allen voran an vielen Stellen einfach zu schnell handelt, zu unbedacht handelt, die Transformation zu schnell abschließen will, zu schnell voranbringen will, obwohl der Markt viele Dinge noch gar nicht hergibt. Sei es eben, ich denke da an die Batterien für E-Autos, ich denke da aber eben auch an die Qualifizierung von Mitarbeitern. Auch das braucht Zeit, auch da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die umzuschulen, neue Qualifizierungsmöglichkeiten zu schaffen, dass die Stellen, die neuen Jobs, die dann auch entstehen in diesem Transformationsprozess, dann eben halt auch nachbesetzt werden können.
Ja, die müssten dann weiterfahren oder im Zweifel einen anderen Job annehmen. Ich würde dieses zu schnell aber gar nicht mal so stehen lassen wollen, sondern ich glaube, es braucht immer viel zu lange, bis man sich auf irgendwas verständigt und dann will man es irgendwie vielleicht auch ein bisschen überstürzt umsetzen. Und ich glaube, da ist so der Knackpunkt, zu sagen, ja, jetzt haben wir irgendwie 10 Jahre gebraucht, um unsere Klimaziele oder was auch immer, das ist jetzt wirklich nur rein ein fiktives Beispiel, festzuzurren und dann, jetzt macht mal. Und dann sagt ja Schmelig auch, wir sind von der Geschwindigkeit total überrascht, wie schnell das jetzt alles gehen muss. Und dann entstehen Härtefälle und dann entsteht auch das Gefühl, meinetwegen in Eisenach, wo wirklich viele Jobs auch draufgegangen sind in der letzten Zeit, die kümmern sich nicht um uns, die wollen nur regulieren.
Exakt, so dieses Kümmern vor Ort, das haben wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz gehabt. Die Effekte, die einfach vor Ort wirklich in den Regionen entstehen, die müssen mitbedacht werden, viel stärker noch mitbedacht werden.
Und was ich auch immer ganz oft höre, und um ehrlich zu sein, das Gefühl habe ich auch, wenn ich so wirklich so Pressemitteilungen lese, die es nicht in die Nachrichten schaffen, zum Thema EU und wer da alles hinfährt. Schmelig ist ja auch jemand, der wirklich häufig in Brüssel vor Ort ist und auch einen wichtigen Job leistet, um die Thüringer Industrie sichtbar zu machen. Aber für mich verkommt die EU vielleicht auch leider, vielleicht auch gar nicht, ist das auch gar nicht so schlimm. Würde mich mal interessieren, wie du das siehst, zu so einer reinen Marketingveranstaltung.
Ja, das kann ich in Teilen auf jeden Fall mit bestätigen. Da geht es ganz viel um Sehen und gesehen werden und irgendwie sichtbar sein. Das ist das, was ich auch aus der Europaministerkonferenz oder aus dieser Pressereise ein Stück weit mitnehme. Aber dieses Sehen und gesehen werden und dieses Marketinggefühl, was du da hast, das ist, glaube ich, trotzdem ganz, ganz wichtig auch, weil das ist vielleicht sogar die zentralste Erkenntnis aus dieser Reise, die ich da gemacht habe. Nur wer in Brüssel da ist, nur wer da sich zeigt und wer mitredet, der kann da auch wirklich mit entscheiden und etwas umsetzen oder es zumindest versuchen.
Das ist quasi ein ungewollter Nebeneffekt, dass man immer das Gefühl hat, ja, die treffen sich da zu empfängen, gibt ein schönes Buffet und ein bisschen Plausch, aber gerade dieser Plausch ist dann das, was es ausmacht.
Ja, das gehört definitiv, würde ich sagen, zur Arbeit in Brüssel mit dazu einfach.
So, jetzt warst du auf dieser Europareise mit Thüringens Europaminister Stefan Gruner und du hattest auf dieser Reise überhaupt keine Zeit mit ihm zu sprechen, obwohl das eigentlich das war, wo du gedacht hast, naja, das macht ja mal richtig Sinn.
Ja, also es war kaum Möglichkeit. Er war da so auch eingebunden in Termine und Gespräche, dass da für uns als Journalisten, die da mitgereist sind, kaum die Möglichkeit war, mal einfach mal ihn zur Seite zu nehmen und mal ein bisschen zu reden über die Reise und über das, was er in Brüssel eigentlich tut und macht.
Also geht schon Schlag auf Schlag, aber Stefan Gruner, ich meine, wir haben uns jetzt beschäftigen uns täglich mit solchen politischen Themen. Wir wissen, wer er ist, dass das ein Senkrechtstarter auch in der Thüringer CDU ist, aber erzähl doch mal kurz, weil ich glaube, die meisten Thüringer kennen ihn nicht und das ist auch noch nicht so schlimm. Er ist jetzt noch nicht so lange in einer hohen Funktion. Was ist das für ein Typ?
Ist schon sehr lange in der CDU, war lange Vorsitzender der Jungen Union. Er hat also da von klein auf quasi so ein bisschen das Politikgeschäft gelernt und ist jetzt Europaminister, Chef der Staatskanzlei und Minister für Ehrenamt. Ja, und ansonsten, Stefan Gruner ist noch nicht so alt, 40 Jahre, passt so ein bisschen zu diesem Schlagwort Senkrechtstarter. Ja, und mit ihm habe ich mich dann nach der Reise nach Brüssel nochmal getroffen. Das war dann aber schon wieder hier in Thüringen, in Erfurt im Landtag. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie er dann eigentlich auf die EU blickt. Herr Gruner, wenn man darüber nachdenkt, wie Thüringen von Brüssel und von der EU profitiert, dann glaube ich, denkt man sehr schnell an Gelder und Finanzen. Da gibt es so viele verschiedene Fördertöpfe und Fonds, aus denen Thüringen Geld bezieht. Können Sie für die letzte Förderperiode 2021 bis 2027 mal nennen, wie viel Geld dann tatsächlich aus Brüssel nach Erfurt geflossen ist?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast und ich finde es toll, dass sich Antenne Thüringen mit Europa beschäftigt, weil es betrifft uns in der Tat. In der letzten Förderperiode, das haben Sie ja gerade schon gesagt, 2021 bis 2027 hat Thüringen über 2 Milliarden Euro an Fördermitteln bekommen für die unterschiedlichen Bereiche, regionale Entwicklung, Landwirtschaft, aber auch im Bereich des ESF, also des Europäischen Sozialfonds. Und da sieht man, das ist eine gewaltige Summe, mit der eben auch Entwicklung in Thüringen in unterschiedlichen Bereichen vorangetrieben wird und ist natürlich auch an vielen Stellen wirklich ein Entwicklungsschub für unser Land. Und deswegen kann man sagen, Thüringen profitiert im immensen Maße von Europa.
Können Sie uns mal ein oder zwei konkrete Beispiele hier in Thüringen nennen? Das ist einfach mal ein bisschen greifbarer zu machen als 2 Milliarden Euro, die da irgendwie aus Brüssel kommen.
Beispielsweise hat unser Infrastrukturminister erst vor wenigen Wochen einer Grundschule in Erfurt, der Grundschule 3 in Erfurt, einen Scheck übergeben in Höhe von 4,5 Millionen Euro, um eben dort auch Sanierungsmaßnahmen an dieser Schule, am Schulgebäude zu fördern. Und da sieht man eben auch, es geht nicht nur um die großen Dinge, sondern ganz konkret, eine Schule in Erfurt bekommt 4,5 Millionen, ich finde das eine Menge Geld, damit eben auch Schulen auf Vordermann gebracht werden. Da ist Europa besonders wertvoll. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche Unternehmen oder auch Unternehmensansiedlungen, die ganz konkret davon profitieren.
Wenn wir darüber reden, wo Thüringen, wo wir von der EU profitieren, müssen wir natürlich auch auf die andere Seite ein bisschen schauen. Da möchte ich, das möchte ich anhand der Automobilbranche mal machen und den Zulieferern hier in Thüringen. Ein Riesenwirtschaftsfaktor, ganz zentraler Wirtschaftsfaktor. Inwiefern schadet die EU vielleicht da mit ihren Vorgaben und Regeln gerade dieser Branche in Sachen Wettbewerbsfähigkeit vielleicht mehr, als dass sie auch hilft?
Ich glaube, für die Automobilindustrie ist erstmal wichtig, dass sie verlässliche Rahmenbedingungen hat. Und deswegen kommt es darauf an, dass europäische Regeln verlässlich sind. Also dass man nicht heute rein die Kartoffeln und morgen raus aus den Kartoffeln hat, sondern dass eben auch Festlegungen klar sind, damit man sich technologisch darauf einstellen kann. Wir haben jetzt auch unter den Bundesländern natürlich die Frage des Dieselverbots diskutiert und auch erstmal erreicht, dass das Ganze etwas rausgeschoben wird. Gleichwohl muss man anerkennen, dass der Automobilmarkt natürlich sehr stark jetzt auf E-Mobilität fokussiert und konzentriert ist. Und da ist es wichtig, dass wir den Anschluss nicht verlieren, sondern dass die deutsche Automobilbranche da auch nachzieht und am Ende eben nicht nur asiatische Automobilkonzerne sozusagen da vorne liegen, sondern dass auch unsere deutsche Automobilindustrie in dem Bereich nach und nach besser wird.
Alle kommen immer wieder an den Punkt, wo sie sagen, das, was da in Brüssel entschieden wird, die Regeln und Vorgaben, das ist für uns ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand. Wir müssen viele Nachweise bringen. Ich denke da zum Beispiel an bei den Landwirten an die Weidetagebücher, die quasi angelegt werden müssen. Das sind ja keine Einzelfälle. Die Kritik gibt es immer wieder seit Jahren. Die taucht immer wieder auf. Warum passiert das nicht, dass die EU-Kommission und all die Mitgliedstaaten und all die Ausschüsse, die da irgendwie beteiligt sind an dem Prozess, offenbar nicht aus dieser Kritik, offenbar nicht lernen und Gesetze und Vorgaben grundsätzlich anders angehen, damit gar nicht so dieser Eindruck entsteht?
Also erstmal, es braucht insgesamt weniger Bürokratie, gar keine Frage. Und Bürokratie und Brüssel-Bürokratie in Europa, das ist ja immer etwas, was immer sofort mit der Europäischen Union in Verbindung gebracht wird. Aber ich will vielleicht mal das Positive sehen. Klar, Europa darf sich nicht in alles einmischen. Europa soll bei den großen Fragen stark und groß sein und beispielsweise Klimaschutz, Handelspolitik, Außenpolitik, Verteidigung, Sicherheit, da braucht es eigentlich viel mehr Europa. Und bei anderen Fragen, die konkret das Leben vor Ort betreffen, sollte sich Europa eher raushalten. Und das sind ja dann immer die berühmten Beispiele mit Bürokratie. Ich glaube, wenn man das so ein Grundprinzip einfach beherzigt, in großen Fragen muss Europa groß sein, bei den kleinen Dingen sich eher raushalten, dann kommt man ein ganzes Stück weiter. Und wenn man jetzt mal beispielsweise auf die aktuelle Diskussion um die Zölle auch mit der USA blickt, dann sieht man eigentlich, es ist sehr gut, dass wir die Europäische Union haben, denn Europa in Gänze kann sich als großer Wirtschaftsraum mit über 400 Millionen Menschen, die Konsumenten sind, gegenüber den USA in Fragen der Handelspolitik, in Fragen der Zollpolitik ganz anders durchsetzen.
Aber was muss sich denn vielleicht konkret an den Prozessen, an den Gesetzgebungsverfahren verändern, damit eben genau nicht diese Dissonanz entsteht?
Naja, gut, erstmal ist ja wichtig, dass wir bei uns selber anfangen, dass wir beispielsweise auf auch sinnvolle europäische Regeln nicht immer noch eine deutsche oder eine Thüringer Regel draufpacken. Ich würde jetzt mal für uns in Thüringen sagen, das machen wir nicht. Also wir erfinden jetzt nicht noch immer dann noch, wenn es aus Europa einen Vorschlag gibt und eine Regelung, die eben, wie gesagt, vielleicht auch sinnvoll sein kann, dass man dann noch sagt, jetzt machen wir Deutschen es aber noch mal besser und sind die Musterschüler, indem wir noch mehr regeln. Also das ist Punkt eins. Und das Zweite ist halt schon so, dass sich Europa auf die Dinge konzentrieren muss, die wirklich wichtig sind.
Wie würden Sie das einschätzen, gerade weil es so viele Mitgliedstaaten, viele Regionen gibt? Hat da Thüringen quasi überhaupt ein gewisses Gewicht, was die Sichtweise angeht?
Also grundsätzlich ist es ja immer so, wer nicht mitredet, der wird übergangen. Und deswegen bedeutet natürlich, auch wenn es viele gibt, die in Brüssel und in Europa mitreden, bedeutet es trotzdem erstmal auch durchaus laut und auch durchsetzungsstark zu sein und Interessen auch in Brüssel vorzutragen. Thüringen hat deswegen beispielsweise auch eine Landesvertretung in Brüssel, wo es ein kleines Team gibt, die einerseits beobachten, was passiert und auf der anderen Seite eben auch dann entsprechend die Sichtweise Thüringens einbringen. Wir wollen ja einerseits nicht nur Interessen in Brüssel durchsetzen, wir wollen ja auch Unternehmen, Menschen einladen, dass sie nach Thüringen kommen. Und deswegen geht es auch gar nicht immer nur um Politik. Es geht auch beispielsweise darum, dass wir unsere regionalen Produkte vorstellen, dass wir vorstellen, was wir kulturell zu bieten haben. Also Brüssel auch ein Stück weit als Schaufenster zu nutzen für Thüringen. Und so ein Schaufenster ist unsere Landesvertretung, dass wir auch zeigen, was wir haben, dass wir zeigen, worauf wir zu Recht stolz sind und dass wir eben auch das grüne Herz, was Thüringen ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ist, dass wir das auch vermarkten.
Also es ist erstmal zu hören, dass da anscheinend so ein ähnliches Verständnis von EU-Politik besteht, sowohl bei den Europapolitikern selbst als auch bei den Thüringer Politikern, dass man sich irgendwie zeigen muss, dass es aber auch Grenzen gibt, wo die EU vielleicht zu weit geht. Ansonsten, finde ich, zeigt dieses Interview auch neben dem Engagement, was er da reinsteckt, um Gottes Willen, aber dass es vielleicht so ein bisschen auch hier ein Kommunikationsproblem gibt zwischen Politik und zwischen den Menschen, die die Politik am Ende wählen. Und zwar, finde ich, hätte er ruhig ein bisschen mehr ins Detail gehen können, was das Ganze angeht. Was macht er da? Was hat das für Auswirkungen? Ja, klar, es gibt sehr, sehr viel Geld für Thüringen und das ist auch wichtig. Vor allem wichtig sind ja aber auch Handelswege in Europa. Stellen wir uns auch nur mal vor, Rico Schmelig hat es eben schon kurz angesprochen im Interview. Das bricht auseinander und dann hast du wieder Zölle zu jedem Land. Da kommst du auf keinen grünen Zweig mehr. Ein Thema möchte ich zum Schluss mit dir noch besprechen und das ist die Thüringer Flaggenverordnung.
Ja.
Erklär erst mal ganz kurz, was dahinter steckt.
Also die Thüringer Flaggenverordnung, federführend von der CDU die Idee. Die Idee ist da einfach, dass vor öffentlichen Gebäuden künftig die Deutschlandfahne, die Europafahne und die Thüringenfahne wehen soll und dauerhaft gehisst sein soll.
Muss sogar, glaube ich. Also ja. Vor Landesgebäuden muss und alle anderen öffentlichen Gebäude, da wird's empfohlen.
Genau, also das betrifft dann eben auch Schulen. Deshalb war das unter anderem auch ein größeres Thema, worüber diskutiert wurde. Muss vor einer Schule jetzt unbedingt die Deutschlandfahne, die Europafahne oder die Thüringenfahne wehen?
Ich glaube, da haben Schüler und Eltern ihre ganz eigene Meinung dazu. Viele haben auch gefragt, ja, haben wir denn jetzt keine anderen Probleme als Flaggen vor öffentlichen Gebäuden? Interessant an dieser Diskussion war aber, dass der Linkspartei das irgendwie vielleicht so nicht egal war, aber die haben gesagt, wir brauchen das jetzt nicht nochmal als Verordnung. Wer die hissen möchte, bitte gerne. Wer nicht, auch okay. Die AfD hat aber gesagt, könnt ihr hissen? Bitte nur die Deutschlandfahne und nicht die Europafahne, weil wir würden schon viel zu viel Souveränität an die EU verlieren. Das ist immer so dieses Argument, was da mitschwingt. Tatsächlich haben wir es, glaube ich, heute in diesem Podcast ganz gut gesagt, was die EU alles regeln kann.
Richtig, was die EU alles regeln kann, wo aber auch die Grenzen der EU sind und wo künftig definitiv nachgebessert werden muss. Was man mitnehmen kann, wir profitieren definitiv von Europa, von dem, was in Brüssel entschieden wird, aber nicht alles, was da passiert, ist immer abzunicken oder schön und gut, sondern es bedarf durchaus auch einen kritischen Blick auf Europa, auf Brüssel.
Ich fand's total spannend, auch was du aus Brüssel erzählt hast. Also es hat mir wirklich gefallen, da mal zuzuhören genauer. Haben wir auch mal Zeit, wir drüber zu sprechen, nicht definitiv. Immer nur im Arbeitsalltag irgendwelche Witzchen machen. Wir bereiten uns jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge vor und es wird digital aus einem guten Grund.
Ja, wir haben eine Nachricht bekommen vom Digitalminister Steffen Schütz und der würde gerne mit uns ein bisschen über sein Ministerium sprechen, seine Aufgaben reden und was er gerade so tut und macht und was hier in Thüringen so in digitalen Sachen passiert.
Aber so leicht machen wir es ihm dann doch nicht. Wir wollen natürlich wissen, KI, das ist das Thema der Zukunft. Wie weit sind wir da in Thüringen und was hat er in seiner Amtszeit da jetzt auch schon, sagen wir mal, gerissen? Das ist ein interessantes Thema. Und auch Thema Internet, Breitbandausbau, Glasfaser, da wollen wir auch wissen, wie geht's voran?
Naja, es gibt einzelne Orte, die gar kein Internet haben, also spannendes Thema.
Danke dir, Basti.
Gerne, danke.
Macht Thüringen, der Politik-Podcast von Antenne Thüringen. Jeden Monat neu, überall, wo es Podcasts gibt.